Das finde ich halt extrem bezeichnend. Ich habe dafür auch meine Therapie gebraucht, um darüber reden zu können. Aber heute kann ich sagen, hey, ich bin halt sensibel, ich habe meine Fehler und traue mich da auch in einem öffentlichen Kontext darüber zu sprechen.
Und noch zur toxischen Männlichkeit ganz kurz. Ein Auszug aus Brave New World. Da gibt es eine Szene, da sind die in der Umkleide und da sprechen die über die Alpha, Beta, Gamma, Delta, also die verschiedenen Kasten quasi des Systems. Und da gibt es diesen Spruch, ich möchte gar kein Alpha sein, denn die müssen immer perfekte Leistung bringen und die müssen immer top sein. Und abgesehen davon tragen die eine Farbe, die den Leuten, die da gerade sprechen, nicht gefällt. Aber ich glaube, genau dieses nicht selber immer den Anspruch an sich selbst haben, perfekt sein zu müssen. Auch mal Beta sein, nicht mal der Alpha-Mann.
In diesem Podcast geht es um Menschen und ihre spannenden Geschichten. Es sind Geschichten, die dein Leben verändern können. Hol dir Inspiration von tollen Persönlichkeiten, die so sind wie du und ich. Hör auf deine innere Stimme, hör auf dein Herz und bleib dran. Deine Anna. Hallo, ihr Herzensmenschen da draußen. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute zwei Gäste hier in meinem Podcast, eher eine Ausnahme. Zwei sehr interessante Menschen, die eine sehr wichtige aktivistische Arbeit machen und natürlich jeweils selbst eine persönliche Geschichte mitgebracht haben. Ihr gemeinsames Projekt heißt Gefährten mit Bärten und unser heutiges Thema ist die mentale Gesundheit bei Männern. Mich interessiert die mentale Gesundheit bei Männern alleine schon aus privaten Gründen, weil ich natürlich Jungs und Männer in meiner direkten Familie habe, unter anderem meinen kleinen Sohn. Aber nicht nur deshalb habe ich euch eingeladen. Lieber Max, lieber Jan, ich finde es sehr wichtig, dass wir Männer zu Wort kommen lassen, die uns erklären, was toxische Männlichkeit mit ihnen gemacht hat und nicht nur mit uns Mädels. Und wie wir gemeinsam als Gesellschaft, ohne aufeinander mit dem Finger zu zeigen, ich meine jetzt Männer und Frauen, es schaffen, die Stereotypen loszuwerden und den Jungs helfen, den Druck der Gesellschaft standzuhalten, dem Druck standzuhalten und diesen vielleicht abzuwehren sogar. So, hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch?
Hallo Anna, grüß dich.
Hi.
Hi Anna, vielen Dank für die Einladung.
Bitte.
Genau. Soweit geht's ganz gut. Zumindest bei mir. Max auch.
Ich kann nur zustimmen, auf jeden Fall. Samstagmorgen könnte es dann besser sein.
Ja, das stimmt. Das Wochenende ist dann doch dafür da, um sich zu erholen, ne? Ihr seid ja
Absolut.
beide, ihr seid beide im Job, ne? Vollzeit, soweit ich weiß. Und
Genau.
total beschäftigt und im Stress. Im
Busy, busy.
Normalfall. Busy,
Genau,
busy.
wie man das als junger, dynamischer Mann so halt eben dann doch durchmacht.
Ist das so, Max? Bei jungen, dynamischen Männern ist das so wie bei uns, die jungen, dynamischen Frauen, ja? Der Druck ist weg. Ja.
Weil es ja keine Spitze, nee,
Ja, ich
ganz
weiß.
normal, Vollzeitjob, dann noch ein Nebenjob mit dabei, dann dieses Projekt Gefährten mit Bärten, das sind natürlich alles ganz, ganz tolle und wichtige Momente im Alltag, aber das können genauso gut halt eben auch Stressoren sein.
Und da sind wir auch schon mitten im Thema. Mit Jan kennen wir uns persönlich, also ich habe euch beide schon treffen dürfen in einem Gespräch und mit Jan kennen wir uns persönlich von dem sogenannten Mental Health Festival, was in Siegen stattgefunden hat am 3.9. Und Max konnte uns leider dann nicht mit seiner Anwesenheit beehren. Magst du das kurz erzählen, Max, was da passiert ist?
Ja, ich bin mitten im Bergischen Land mit meinem Motorrad stehen geblieben. Warum Jan und ich mit dem Motorrad unterwegs sind, das werden wir wahrscheinlich im Laufe der Folge nochmal ein bisschen genauer beleuchten. Ich bin auf jeden Fall im Bergischen Land mit dem Motorrad stehen geblieben und habe dann in einem kleinen Ort, ich habe den Namen schon wieder vergessen, das war wirklich, es war vielleicht ein 300, 400 Seelen-Örtchen. Und dann musste der Jan halt alleine weiterfahren, den Auftritt am Mental Health Festival durchzuziehen. Ja, und ich war dann in diesem kleinen Ort, war aber auch irgendwie, es war sehr deprimierend. Es hat mich furchtbar aufgeregt, weil mein Motorrad einfach nicht mehr weiterfahren wollte. Aber es war ganz witzig, weil mir wurde Kaffee angeboten, mir wurde Essen angeboten, ich habe eine Cola bekommen. Es kamen andauernd irgendwelche Menschen raus, die total interessiert waren, was jetzt gerade hier passiert ist, warum ich hier sitze, ob ich irgendwas brauche. Es war so sehr mich das aufgeregt hat und so deprimiert ich deswegen tatsächlich gewesen bin, so schön war das auch irgendwie diese Erfahrung, ja, halt in so einem kleinen Örtchen und die Leute haben sich drum gekümmert. Es war ein sehr ambivalentes Gefühlserleben.
Cool. Ich weiß auch nur, dass ihr nass geworden seid. Das habe ich auch noch so ein bisschen in Erinnerung durch eure Instagram-Stories. So, Jan, und wo waren wir, währenddessen Max da verpflegt wurde von irgendwelchen netten fremden Menschen?
Genau, wir waren in Siegen in der Blackbox beim ersten Mental Health Festival in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, ich sag mal, ein Zusammentreffen von vielen interessierten, engagierten Leuten zum Thema mentale, psychische, seelische Gesundheit. mit vielen interessanten Vorträgen von verschiedenen Leuten, von Betroffenen, von Helfern, Helferinnen und auch, ich sage jetzt mal, im weitesten Sinne Hilfsorganisationen oder Anlaufstellen hatten ja dort Stände. Das heißt, man konnte sich dort informieren und es war einfach eine richtig, richtig coole, entspannte, wertschätzende und offene Atmosphäre. Das, was, glaube ich, im Bereich der mentalen Gesundheit in Deutschland noch an vielen Ecken und Stellen fehlt. Und ich war sehr froh, Teil davon sein zu dürfen. Auch wenn ich ein trauriges Auge hatte, weil ich eben wusste, Max konnte nicht dabei sein und ihm hätte es auch sehr gut gefallen. Aber so ist das halt als Gespann oder als Team, als Gefährten, die wir ja nun mal letztendlich sind. Da hilft man sich gegenseitig aus und im Zweifel macht einer den Job für den anderen mit. Und wir hatten es auch schon andersrum. Also.
Ach so, na dann.
Ich wollte es gerade sagen, Motorradtouren mit uns beiden, das ist auf jeden Fall immer ein sehr abenteuerliches Erleben.
Irgendwas passiert immer.
Irgendwas passiert immer, okay. Also erstmal noch einen kurzen Satz zu dem Mental Health Festival. Danke, dass du dich, danke, dass du das erwähnst, dass du dich so wohl gefühlt hast bei uns in Siegen. Das ehrt uns sehr. Liebe Grüße an der Stelle an Steffi und alle Beteiligten, die da organisiert haben.
Absolut.
So, und jetzt zu eurem Projekt, Gefährten mit Werten und euren Motorrädern. Ich habe gerade schon gesagt, vor mir sitzt so eine geballte Männlichkeit mit Bärten und Motorrädern ist ein Thema. Ja, ist das ein Triggerthema, wenn ich das so formuliere? Oder wie empfindet ihr das?
Ich glaube, dass wir uns beide nicht als geballte Männer definieren würden, sondern einfach nur als Männer. Und wir versuchen, auch wenn wir das vielleicht so ein bisschen verkörpern, eben aus unserer Erscheinung heraus, versuchen wir genau das ja eben abzulegen, beziehungsweise das überhaupt nicht zu leben. Ich denke, es funktioniert eigentlich meistens ganz gut. Natürlich ist es so, wenn man uns dann nicht kennt, dann kann auch manchmal solche Eindrücke wie jetzt gerade eben entstehen. Spaß beiseite. Ja, Motorradtouren. Jan, ist es ja das Thema, was uns beide eigentlich so von Anfang an neben dem Handballsport verbunden hat.
Ach, ihr seid auch noch Handballer. Ach, wie schön. Genau. Das ist sympathisch. Bei uns in Wetzlar wird ganz viel Handball gespielt.
Oh ja. Wetzlar, als Handballer kennt man Wetzlar. Ja.
Ist nicht weit von mir. Da waren wir auch schon, ein paar Spiele haben wir tatsächlich schon besucht. Für wen habt ihr gespielt oder spielt ihr immer noch? Für welche Städte?
Ja, wir sind, glaube ich, mittlerweile auf dem alten Teil, soweit es geht. Also ich für meinen Teil schaff's im Moment nicht zum Training, wie wir schon gehört haben. Man hat so viele Sachen, dass manches nicht mehr machbar ist und dementsprechend versuche ich auch, mich vom Spielbetrieb zurückzuhalten, um nicht der Typ zu sein, der nicht trainiert und nur spielt. Also da achte ich schon drauf und ich glaube, Max ist auch raus mittlerweile, unter anderem auch wie bei mir auch die Knie, beziehungsweise bei dir sind es die Sprunggelenke. Also es ist ein Sport, der durchaus körperzehrend auch ist. Umso mehr passt das vielleicht in den Bereich geballte Männlichkeit, den du angesprochen hast. Also wir fahren nicht nur Motorrad, wir tragen durchaus mindestens 3 Tage Bärte, sind beide recht groß und entsprechenden Körperbau auch durch den Handball und so weiter. Aber genau das wollen wir eben so ein bisschen
aufbrechen.
Ja, konterkarieren eigentlich. Mal gut, mal etwas weniger gut. Wir haben natürlich auch unsere Historie und unsere Muster, in denen wir stecken, was das manchmal ein bisschen schwierig macht.
Von denen wir uns halt auch einfach gestern noch erlebt, wie wenig man aus diesen Mustern teilweise rauskommt und sich dann selber wieder einfangen und zurückrudern muss.
Magst du mal erzählen, was gestern passiert ist, falls es nicht so weit geht?
Ich habe gestern sehr hart mit den Narzissten mir selber gekämpft. Mir ist gestern etwas passiert, was mir so selten passiert. Es war gestern irgendwie doch wieder ein relativ stressiger Tag. Halt eben ganz normal gearbeitet. Dann hatten wir gestern, meine Freundin, einen Massagetermin in Krefeld. Also für die, die es nicht kennen, die es nicht wissen, ich wohne in Duisburg. Krefeld ist halt so die Nachbarstadt, zumindest 15, 20 Minuten Fahrt im Regelfall. Und irgendwie ist gerade ganz Deutschland gefühlt eine Baustelle und hier im Ruhrgebiet nochmal ein Ticken mehr. Und aus diesen 15, 20 Minuten werden dann halt auch mal 38, 40, 45 Minuten und wir sind dann vorher noch in den Baumarkt gefahren. Das war wieder alles auf den letzten Drücker. Ich war bin ultra gestresst in diese Massage rein, ultra gestresst schon aus dieser Massage raus und dann bis Krefeld gefahren. Und hier in Duisburg ist halt quasi, die Straßenbahnen sind alle, haben relativ eigene Strecken. Also man kommt damit eher selten in Berührung. In Krefeld ist es halt nicht so. Und ich habe, gut, dass man meinen Nachnamen nicht hört, wäre ein Straftatbestand gewesen unter Umständen. Ich habe es nicht gesehen. Es war dunkel, es hat ein bisschen genieselt und ich habe die Haltestelle von der Bahn nicht gesehen. Ich dachte, die Straßenbahn hält an der roten Ampel und bin dann mit 20, 25 an der Bahn rechts vorbeigefahren. Wer jetzt in der Fahrschule aufgepasst hat, weiß, man sollte das nur mit Schrittgeschwindigkeit machen. Maximal mit Schrittgeschwindigkeit und in dem Moment steigt eine Frau aus der Bahn raus und ich habe sie echt fast angefahren. Ich Boah, ich war total aufgelöst. Ich habe mich mega darauf aufgeregt. Die Straßenbahnfahrerin hat mich total zur Sau gemacht. Und ich war danach, ich weiß nicht, solche, also in mir hat es so rumort, weil solche Fehler passieren mir nicht. Durch das Motorradfahren sowieso relativ sensibilisiert, relativ vorsichtiger Autofahrer, sehr passiver Autofahrer und solche Fehler passieren mir nicht. Ja, sowas passiert mir nicht. Und das hat mich gestern den ganzen Abend nicht losgelassen. Und ja, es ist so, der innere Narzisst in mir wollte das nicht wahrhaben, dass mir solche Fehler passieren.
Verstehe. Und damit hast du heute noch zu kämpfen mit dieser Geschichte.
Ja, es stresst mich. Also zum einen kommt es dann ja dazu, dass man dann halt auch, wir saßen jetzt im Auto, dann ist natürlich meine Freundin, so leid mir das tut, dann halt auch in dem Moment das Ventil, wenn ich mich darüber aufrege und dann kommt, klar, es ist nicht so schlimm, das kann jedem passieren, das will man in dem Moment nicht wahrhaben. Und das sind dann ja so kleine Nachwehen, die man halt dann noch so ein bisschen mitnimmt. Und ja, es beschäftigt mich heute noch sehr. Sowas passiert mir einfach nicht.
Ich verstehe. Ich verstehe, Max.
Aber das sind halt diese, ich glaube so, Jan, ich glaube, das geht so in die Richtung, diese Muster, die man halt einfach nicht loslassen kann. Gerade bei Dingen, die nicht so sein sollten, wie sie halt eben gerade sind.
Ich kenne das durchaus. Also jetzt ohne ein konkretes Beispiel zu nennen, das jetzt nicht so in die Länge zu ziehen, aber ich kenne diese Reaktion sehr gut, dass man selber einen Fehler macht, man sieht den, man ärgert sich über sich selber so dermaßen und egal, was von außen kommt und wenn es gut gemeinter Zuspruch ist oder du, Mensch, es ist doch nichts passiert oder so, das hilft in dem Moment nicht. Es sollte helfen.
Es macht es noch schlimmer.
Genau, das ist so das Verrückte eigentlich, was ich dann nämlich mit Muster meinte oder was wir mit Mustern meinen. Man ist, warum auch immer, ob es jetzt anerzogen, erlernt, was auch immer es ist, hat man Reaktionen oder Aktionsmuster, die getriggert werden durch bestimmte Sachen, wodurch sie im Normalen oder wenn alles entspannt gut wäre, nicht getriggert werden würden. Und das geht dann halt durchaus schon so ein bisschen in anderen, was du angesprochen hast mit toxischer Männlichkeit, dass man halt nicht entsprechend auf gewisse oder Situationen reagiert und insbesondere auf, ich sag mal, emotional unterstützenden Zuspruch oder emotional unterstützende Aktionen von Menschen in der direkten Umgebung, wodurch man die wiederum dann viel zu oft eigentlich verletzt oder vor den Kopf stößt.
Ich habe ja am Anfang gesagt, ihr habt beide natürlich eine persönliche Geschichte mitgebracht. Ihr habt irgendwann mal euer Projekt gestartet, ihr habt Gemeinsamkeiten, ihr seid Freunde wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht wann, seit wann und so, das könnt ihr vielleicht mal erzählen. Daraus wurde Gefährten mit Bärten, euch verbindet der Handball, die Motorräder, das Gefühl nach wahrscheinlich, oder der Wunsch nach Freiheit, auf dem Motorrad zu sitzen und man vielleicht aufs Gaspedal zu drücken. Ihr seid Jungs, also das verbindet euch auch, aber nicht nur, sondern tatsächlich das Thema mentale Krankheit erstmal, ne, bevor wir zur Gesundheit kommen. Genau, ich weiß nicht, wer anfangen möchte. Natürlich würde ich gerne wissen, wenn es nicht zu weit für euch geht und ihr bestimmt die Grenzen, was ist da passiert, wo kommt ihr her und warum diese Entscheidung erstmal, also für dieses Projekt und was habt ihr persönlich beide jeweils erlebt in eurem Leben?
Ich glaube, wir können am Anfang vielleicht erstmal kurz mit dem Projekt einsteigen und weil daraus hat sich dann so, also eigentlich eher beim Handball einsteigen, weil daraus hat sich diese Freundschaft und dann dieses gemeinsame Projekt eigentlich entwickelt. Also ich glaube, am interessantesten ist es tatsächlich, ich habe 2 Jahre Handballpause gemacht von 2014 bis 2016 damals und in der Zeit bin ich dann halt eben an schweren Depressionen erkrankt, war dann auch in der stationären Klinik, da können wir gleich nochmal ein bisschen intensiver drüber sprechen, aber das Wichtigste war für mich, ich habe mich in diesem ganzen Reha-Prozess, in dieser ganzen Klinikzeit wieder dazu entschlossen, Handball zu spielen. Im Jahr 2016 wieder angefangen mit dem Handball, damals bei Schwarz-Weiß-Westende Hamborn. Das hier in Duisburg ist so ein kleiner Provinzverein mit einer gewissen Historie. Wir hatten auch mal einen Handballweltmeister in unseren Reihen. Und da bin ich das erste Mal halt auf Jan getroffen. Und ich weiß, tatsächlich am Anfang war das so, ja, wir haben uns ganz gut verstanden, so, es war alles ganz witzig und lustig und dann Jan hatte auf einmal ein Motorrad und ich wollte wieder Motorrad fahren und dann auch überlegt, so, boah, krass geil, ja, ich glaube, ich mache das auch wieder und hab mir dann auch wieder ein Motorrad gekauft und so kam dann irgendwie eins zum anderen, ja, dass wir über den Handball dann die Connection hatten und Jan hat 2017 einen Spendentrip gemacht, hat Geld gesammelt für die DKMS, ich habe 2018 eine einmonatige Motorradtour durch Europa gemacht und habe damals darüber gesprochen, wie sich meine Depressionen halt eben normal im Urlaub anfühlen. Ich mache gerade vielleicht den Trip meines Lebens und trotzdem nicht Depressionen mit, was ein relativ für mich, also Jan, du kannst vielleicht gleich nochmal auf deinen Trip eingehen, aber bei mir gab es halt auch schon recht intensives mediales Echo, weil das halt irgendwie als Mann und dann machst du halt so eine Tour und sprichst über deine Depressionen und habe auch Spenden gesammelt für die Deutsche Depressionsliga damals. Und dann, das war 2018, und dann kam ja quasi Anfang 2020, kam dann Corona. Und Jan und ich haben dann zu Hause gesessen. Wir haben uns halt über diese ganze Zeit, über diese 2 Jahre danach oder 1,5 Jahre danach immer weiter intensiver angefreundet. Und dann saßen wir zu Hause und uns die Decke auf den Kopf gefallen. Wir wollten unbedingt mit dem Motorrad nochmal los. Ja, unbedingt. Und haben Pläne geschmiedet. Und dann haben wir gedacht, so, was verbindet uns, wenn wir nochmal darüber nachdenken wollen, Spenden zu sammeln? Und so sind wir halt eben bei dem Thema mentale Männergesundheit gelandet. Und da können wir jetzt gerne nochmal intensiver einsteigen. Aber genau das ist eben der Punkt, der uns dann neben dem Motorradfahren, neben dem Handball am meisten verbunden hat und einer der Grundsteine überhaupt für diese Freundschaft, wie wir sie heute haben, eigentlich ist.
Schön. Jan, jetzt darfst du ergänzend.
Genau, ja, zum Handball hat Max ja eigentlich schon alles erzählt. Es kam vielleicht noch dazu, dass wir so mit, man mag es heute kaum noch glauben, aber die Jüngsten dann da in dem Verein waren, also nicht unbedingt die Jugendspieler, aber die jungen Erwachsenen. Und da kommt man, glaube ich, automatisch dann schon mal eher etwas näher, weil wenn man, das ist eine Mannschaft mit einer Altersrange dann gewesen, war nicht von 25, ich glaube, manchmal muss es 24, ja, 25 gewesen 24, sein. Ne? Ich war Ende 20 bis 50 und gut, dann kommt man halt eher mit den etwas Jüngeren eher zusammen. Ja.
Wie alt seid ihr heute, wenn ich mal fragen darf? Einfach mal.
Das ist ein guter Punkt. Ich bin 36 noch und Max ist jüngst 31 geworden.
So ist
Glückwunsch,
es.
Glückwunsch nachträglich.
Jüngst, Dankeschön, danke.
November, ein Novemberkind.
Ja, genau, das ist er.
Ja, also genau, die ursprüngliche Frage war, wie ihr zusammengekommen seid, das haben wir jetzt. Und dann einfach eure persönliche Geschichte könntet ihr jetzt an der Stelle erzählen.
Okay, dann. Max hat auch schon das Thema Motorradfahren und wie wir so mit dem Projekt quasi angefangen haben erzählt. Und bei mir hat das einen etwas längeren Vorlauf eigentlich gehabt, weil ich sehr stark, sag ich mal, mich irgendwie beruflich ins Zeug gelegt habe damals in einem Vertriebsjob. Die darin arbeiten, wissen, dass das durchaus ja eine recht hohe Arbeitsbelastung mit sich bringen kann, wenn man entsprechend irgendwie motiviert ist oder meint, motiviert sein zu müssen, was in sehr langen Tagen irgendwie resultierte. Dann, klar, den Sport wollte ich zu dem Zeitpunkt auch nicht dran nehmen. Da war ich irgendwie Ende 20 und sehr motiviert, heiß, wie man so schön sagt. Und habe das, was Max eingangs heute schon erwähnte, irgendwie versucht, alles in den Tag zu packen, was nur irgendwie geht. Relativ intensives Feiern am Wochenende, wovon ich heute weiß, dass das durchaus eigentlich nur ein Ablenkungs- oder ein Ausweichmechanismus war, um mit einer Unzufriedenheit in mir oder mit einer Unzufriedenheit mit mir, besser gesagt, eigentlich auszuweichen oder mich davon abzulenken. Und so kam das über die Zeit, dass ich eigentlich immer mehr negative Energie und negative Gedanken irgendwie in mir angestaut haben, ohne dass ich sie wirklich formuliert habe oder darüber nachgedacht habe, mich denen nicht gestellt habe. Ich wurde unzufrieden mit dem Job. Ich hatte irgendwie wenig Lust, noch eben zum Handball zu gehen. Und das ist jetzt auch nicht so eine Sache wie, ja, das war mal eine Woche oder zwei, sondern das zog sich dann irgendwann über Monate, auch morgens nicht aus dem Bett kommen, so eine richtige Antriebslosigkeit. So dass ich irgendwann mal zu meinem Chef gegangen bin und gesagt habe, ich bräuchte jetzt mal irgendwie einen Monat Urlaub. Das war relativ am Anfang des Jahres, man hatte noch ein paar Urlaubstage aus dem letzten Jahr, also es wäre vielleicht noch mit einer Woche unbezahlten Urlaub zusammen möglich gewesen. Aber er sagte, nee, das können wir jetzt nicht machen, das kriegen wir im Unternehmen nicht hin. Und dann sagte ich, okay, dann kündige ich jetzt.
Hast du das gesagt? Dann sage ich, okay.
Ja, dann kündige ich jetzt, weil ich das Gefühl hatte, ich brauche, also ich muss hier irgendwo, ich muss mal raus. Hat er gesagt, wir finden da bestimmte Lösungen, überlegen Sie sich das doch und geben Sie uns einen Monat Zeit, dann, ne, dann sprechen wir sprechen einen Monat nochmal. Ich habe gesagt, okay, ist ein Angebot. Also ich habe ihm ja quasi Pistole auf die Brust gesetzt und ich gebe ihm ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Und in der Zwischenzeit war ich irgendwie nachmittags auf dem Weg von einem Außentermin zurück nach Hause und irgendwie brach da alles so ein bisschen zusammen oder auch raus. Nicht zusammen, sondern raus. Letzten Endes auch zusammen, ja. Aber war auf der Autobahn im Auto und kurz vorher von der Freundin noch getrennt. Ja, mit dem Job halt, mit meinem Leben einfach so unzufrieden und habe da irgendwie auch keine richtige Perspektive in dem Moment gesehen, dass ich das Lenkrad einfach losgelassen habe und die Augen zugemacht habe und den Wagen halt einfach irgendwie hab fahren lassen. Was total unverantwortlich ist und ja, lebensgefährlich, sollte man nicht tun. Also hier der klassische Hinweis, macht das auf gar keinen Fall, weil es gibt immer irgendwie einen Weg oder eine Lösung. Und das Nächste, was ich weiß, irgendwie in der Leitplanke aufgewacht, also mit dem Auto in der Leitplanke, im Schockraum im Krankenhaus gewesen. Soweit körperlich relativ unbeschadet raus, außer einem leichten Schleudertrauma. Bis dann bei einer Visite eine junge Assistenzärztin mich mal gefragt hat, ob es mir wirklich gut geht. Dann sagte ich, ja, mir geht's gut, ne? Ich kann alles bewegen. Nein, geht's ihm wirklich gut? Also wie geht's ihm wirklich? Auch so innerlich. Und das war so der Moment, wo ich wirklich mal angefangen habe, in mich hineinzuhorchen, mich meinen Problemen, meinen Ängsten irgendwie zu stellen oder zumindest schon mal beginnen, mich damit zu beschäftigen. Und so bin ich dann in so eine Akutklinik quasi, beziehungsweise Akutbehandlung angeschlossen an das Krankenhaus gekommen. Und ich bin der Ärztin heute noch sehr dankbar dafür, dass sie einfach mal relativ direkt die Frage gestellt hat und auch nicht sich mit einem, ja, ja, mir geht's gut, zufrieden gegeben hat. Und man könnte durchaus vielleicht sagen, ich weiß nicht, ob ich, es gibt immer diese, wenn man in so einer Phase steckt und so ein bisschen wieder rauskommt, hat man immer das Risiko oder ein sehr hohes Risiko, wieder in so eine depressive Phase zu rutschen, von der ich heute weiß, dass es das war bei mir. Und wenn man da nichts gegen tut, keine Hilfe bekommt, keine Werkzeuge, wie Max das immer so schön nennt, oder Instrumente an die Hand bekommt, um damit klarzukommen. Das heißt nicht, dass man in dem Sinne geheilt wird oder dass es weg ist, ne, wie ein Beinbruch, der irgendwann verheilt ist. Es bleibt immer eigentlich ein Teil von einem. Man hat immer damit zu kämpfen. Und deswegen ist es halt so wichtig, da etwas gegen zu tun. Und idealerweise halt auch mit Hilfe, weil alleine ist es so unglaublich schwierig und nahezu unmöglich, aus meiner Sicht etwas zu machen. Und ich bin der Ärztin bis heute dafür dankbar, dass sie eine von mehreren Lebensretterinnen sozusagen gewesen ist. Nicht in dem Moment, aber perspektivisch langfristig.
Das heißt, nach diesem Moment hast du dich dann in die Behandlung begeben, also selbstbestimmt, oder wie ist das gewesen?
Ja, wobei sie auch irgendwie in einem weiteren Gespräch nochmal gesagt hat, Herr Rumpf, wenn Sie dann nichts gegen tun, sehe ich ein hohes Risiko, dass das irgendwann mal wieder passiert. Und insofern war das so dieser Stups, den ich, glaube ich, gebraucht habe. Und war dann 3 Monate regelmäßig quasi zu Gesprächen, bei Gesprächen in der Therapie dort vor Ort. Und ein halbes Jahr im Anschluss noch bei einem niedergelassenen Psychotherapeuten. Mit immer quasi länger werdenden Abständen der Gespräche, dass man die Sachen, die man da gemeinsam erarbeitet hat, einfach in der Praxis oder im Alltag anwenden kann und halt auch feststellt, wie komme ich damit klar? Und so hat sich das mit der Zeit ein bisschen ausgeschlichen dann.
Vielen Dank, Jan, für deine Offenheit und für deine Geschichte. Vielen, vielen Dank dafür.
Gerne.
Möchtest du auch was ergänzen? Du hast ja was schon von Depression gesagt, aber genau, ein bisschen tiefer vielleicht.
Ja, also bei mir das Ganze, den Ursprung quasi so um die 14 Jahre. Also ich habe eine familiäre Vorgeschichte. Meine beiden Eltern haben sowohl mit Angst-, Panikstörungen, Depressionen als auch mit Persönlichkeitsstörungen zu tun. Also ein Teil meiner Eltern, mein Vater, hat mit Persönlichkeitsstörungen zu tun, ohne darauf jetzt näher einzugehen. Es war auf jeden Fall in der Kindheit ein sehr ambivalentes Gefühlserleben. Meine Mutter sehr warmherzig, sehr offen und auch immer da. Also sie war halt immer da, sie hat sich um uns sehr gekümmert. Und mein Vater, der halt eine ganze Menge Ballast auch aus seiner Kindheit mit sich rumträgt, war halt eher so der kalte Part, der klassische, heute würde man sagen, im Neudeutsch heißt es Boomer-Vater. Also da geht man noch mehr, noch besser, noch höher, noch schneller, noch weiter. Hast eine 2+ mit nach Hause gebracht in der Schule, dann hieß es, warum warst du denn keine 1 und so. Wenig Lob, wenig Liebe, wenig Fürsorge. Und als sehr sensibler Mensch, das habe ich halt nun mal durch die mütterliche Seite, sowohl durch meinen Großvater, der auch sehr fürsorglicher Opa gewesen ist. Und wir haben damals in einem Drei-Generationen-Haushalt gewohnt, also meine Eltern, wir plus meine Großeltern mütterlicherseits. Das immer mitbekommen. Auf der anderen Seite immer diese mehr oder weniger kalte Schulter, diese kalte Erziehung. Und das hat dann letzten Endes dazu geführt, durch diese Ambivalenz, dass ich halt so mit 13, 14 fing es an mit einer Angststörung, mit einer Panikstörung, dann wirklich auch Panikattacken. Ich habe damals dann Angst davor gehabt, dass mein Herz stehen bleiben könnte. Das, wie ich so gelernt habe, auch durch unser Projekt relativ häufig vorkommt, man nennt es Herzneurose, dass man also eine Angst entwickelt, dass das Herz plötzlich stehen bleiben könnte. Und meine Eltern waren damals beide schon in Behandlung und rückwirkend, ohne dass das jetzt nach Vorwurf klingen soll, hätte ich mir da ein bisschen mehr Stringenz und Offenheit auch, glaube ich, von denen gewünscht, weil sie das bei sich selber, die haben es auch weggedrückt von sich, weil sie das bei sich selber hatten und jetzt nicht noch der Sohn damit konfrontiert werden sollte. hätte man damals wahrscheinlich schon früh intervenieren können. Und ich habe das halt laufen lassen. Irgendwann halt also versucht, selber irgendwie damit klarzukommen. Und ich glaube, jeder, der schon mal mit psychischen Erkrankungen zu tun hatte, kann sich jetzt ungefähr vorstellen, wie es anfühlt. Also eine Depression, eine Angst- und Panikstörung ist nicht stetig, sondern ist sehr volatil. Also man hat ganz viele Aufs und Ups da drin. Und mal wird es ein bisschen besser, dann denkt man, man ist über den Berg, dann holt man das wieder ein, dann verlagert sich das. Also am Anfang fing es an mit der Angst- und Panikstörung, mit dem Herz, dann war es Kontrolle, dann war es Ohnmacht. Also ich habe ganz viele verschiedene Ängste über die Zeit entwickelt. Und das hat mich dann auch letzten Endes meinen Schulabschluss quasi gekostet. Also ich habe das Abi hingeschmissen und stand dann da irgendwie mit nichts, habe einen Zivildienst gemacht und dann eine Ausbildung angefangen zum Industriemechaniker, weil sich das damals so ergeben hat. Und ich habe da in der Ausbildung schon gemerkt, so okay, das ist ganz cool, aber das ist eigentlich nicht das, was du machen willst. Das ist nicht das Gebiet, was du machen willst. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, wenn ich das formuliere, aber das sind vielleicht auch nicht die Leute, mit denen ich mein ganzes Leben lang so auf der Ebene zusammenarbeiten möchte. Und habe damals schon in der Ausbildung sehr mit mir gehadert. Dann war ich im Krankenhaus, weil ich auf der Arbeit einen Blutdruck von, ich weiß gar nicht mehr, von über 180 hatte und umgekippt bin. Und dann war so das erste Mal, dass da mal eine Psychosomatik diagnostiziert worden ist. Ja. Also im ICD-10 oder jetzt ICD-11 sind es immer die sogenannten F-Diagnosen, die halt eben auf psychische Erkrankungen, auf die Diagnose der psychischen Erkrankung hinweisen. Und das war so die erste Diagnose in dem Bereich, die ich halt eben hatte mit Angst- und Panikstörung. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch relativ viel noch geraucht und das war dann auch nochmal irgendwie Nikotinabusus war dann damit drin und das waren so die ersten Diagnosen, so, die ich in dem Bereich gestellt bekommen habe. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe meine Ausbildung bei ThyssenKrupp gemacht und ich habe damals dann auch, weil ich damit sehr offen umgegangen bin auf der Arbeit, eine Krisenintervention von 10 Stunden bei einem privaten Psychotherapeuten gestellt bekommen auf Kosten von ThyssenKrupp. Da nochmal großen, großen Dank an den Sozialservice, die das vermittelt haben. Und danach habe ich es aber dann wieder schleifen lassen, so der Klassiker. Ne? Ich dachte so nach 10 Sitzungen, ja, jetzt ist okay, kommt nicht mehr wieder, war jetzt halt einmalig. Und das hat sich dann aber weitestgehend noch verschlimmert. Ich habe dann damals meine Ex-Freundin irgendwann kennengelernt nach Ende der Ausbildung, ich habe gar kein Gefühl dafür hatte. Sie hat sehr, in Anführungsstrichen, abfällig über ihren Ex-Freund gesprochen, der auch eine psychische Erkrankung hatte. Und das, weil ich wusste, dass ich es habe, irgendwie, hat mich das sehr, sehr hart getriggert. Dann kam noch dazu, ich habe dann damals im Dreischichtbetrieb gearbeitet, also Früh-, Mittag-, Nachtschicht. Sehr schwierig für den Körper gewesen, sehr schwierig auch für die Psyche gewesen, das zu verpacken. Es war extrem belastend. Und dieses Zusammenspiel hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich wollte irgendwas anderes machen. Meine Ex-Freundin hat mich dann damals auch nochmal so getriggert. Willst du Industriemechaniker bleiben? Du hast so viel Potenzial. Und ich war so insgesamt in mir extrem gestresst und gehemmt und bin aber aus meinem Leben so halt nicht rausgekommen. Ne? Und ich war dann damals auf einem Seminar, das ist 6 Wochen in Hannover, und ich musste dieses Seminar nach 4 Wochen abbrechen, weil ich konnte nicht mehr schlafen. Ich habe den ganzen Tag nur über all diese Themen nachgedacht. Ich war in so einer richtigen Grübelschleife, in so einem Grübelzwang. Und ich bin dann zu ihr damals gefahren und das hat es noch viel, viel schlimmer gemacht, weil wir wieder dieselben Themen hatten. Und bin dann, das war donnerstags, und bin dann freitags zu meinen Eltern zurückgefahren. Und mit dem Moment, wo ich diese Türschwelle bei meinen Eltern übertreten habe, sind wirklich so, man kann jetzt 1 Euro ins Phrasenschwein schmeißen, aber es sind alle Dämme gebrochen. Ja, also das war wirklich, ich habe geheult, ich konnte nicht mehr, ich kann mich auch, weil das so ein Zusammenbruch war, ich kann mich auch an einige Teile nicht mehr so richtig erinnern, ich krieg's nicht mehr zusammen, ich habe da keine Erinnerung richtig dran. Und dann ging der Weg relativ fix über den Hausarzt am selben Tag. Meine Mutter hat dann die Hausärztin angerufen. Dann habe ich nochmal mit ihr gesprochen. Sie hat dann gesagt, so direkt selbst einweisen in die psychiatrische Klinik in Rheinberg, da wo ich herkomme, in meinem Heimatort. Und dann war ich am selben Tag noch da. Und das muss ich tatsächlich sagen, ist übrigens auch ein Grund, warum ich mich in dem Bereich engagiere, was jetzt kommt, weil ich war da und ich durfte mit einer Psychologin reden, aber mir wurde gesagt, als Kassenpatient, ich habe eine Wartezeit von 6 Wochen. Und ich habe in dem Moment gedacht, ich kann nicht mehr. Mhm. Ich war nie in einer ähnlichen Situation wie Jan, dass ich mal darüber nachgedacht habe, ein Lenkrad, also metaphorisch dafür gesehen, das Lenkrad loszulassen oder sowas. Und ich wollte einfach nur Hilfe, ich konnte nicht mehr. Ich wollte, dass mein Kopf aufhört einfach. Ich wollte einfach schlafen, ich wollte runterkommen. Und dann sitzt da jemand vor dir und sagt so, ja, wir haben erst in 6 Wochen ein Zimmer frei und beziehungsweise ein Bett für sie. Und ich will, ich schaffe die 6 Wochen nicht. Und ich habe seit meiner Kindheit eine private Krankenhauszusatzversicherung. Und das habe ich dann nochmal angebracht. Und das war für mich das Krasseste, weil ich habe wirklich in dem Moment, als sie das gehört haben, habe ich für den Montag, das Montag danach ein Bett bekommen.
Heftig.
Ja, und hätte ich das nicht gehabt, hätte ich diesen Luxus nicht, was es wirklich ein Luxus ist, hätte ich diesen Luxus nicht gehabt, hätte ich 6 Wochen warten müssen. Keiner weiß, was in diesen 6 Wochen passiert wäre. Ja, aber ich habe am Montag danach ein Bett bekommen, weil ich privat zusatzversichert bin. Und das ist total bescheuert, echt. Ja, über das Wochenende dann halt eben nochmal mit Benzodiazepinen, also Tavors, kennt vielleicht auch den einen oder anderen, ruhig gestellt worden, beziehungsweise beruhigt worden, ein bisschen sediert worden. Und dann ging es Montag in die Klinik und dann folgten wirklich 4 Wochen stationärer Aufenthalt, 5 Monate teilstationärer Aufenthalt und dann danach 4 Jahre lang Verhaltenstherapie, um all das, was ich mir jahrelang selbst an Bewältigungsstrategien zurechtgelegt habe, die das letzten Endes alles nur verschlimmert haben, um das dann wieder aufzubrechen und heute sagen zu können, hey, ich bin stabil. Und das muss man sich halt einfach mal auch ein bisschen vor Augen halten für alle die immer noch damit hadern, ob sie wirklich eine psychische Erkrankung haben oder ob sie sich wirklich in Behandlung geben lassen sollten. All das, was ihr versucht selber zu lösen mit Strategien, die ihr im Internet vielleicht seht oder mit Selbsthilfemethoden oder auch mit dem, was man mit sich selber ausmacht, ja, ihr macht das damit nicht zwingend besser, sondern es wird für euch durchaus sehr schwieriger. Und ich möchte nochmal einen Appell an die Menschen richten, geht in erster Linie, wenn ihr wollt, zum Hausarzt, lasst euch durchchecken, macht den ersten Schritt, weil es hilft euch. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe das 10 Jahre lang schlimmer gemacht, als es sein müsste, viel, viel schlimmer gemacht und etwas, was mich mein ganzes Leben lang jetzt in einer Art und Weise begleiten würde, die ich so vielleicht hätte nicht haben müssen, auch wenn ich voll stabil bin.
Vielen Dank, Max, vielen, vielen Dank. Du hast gesagt, du bist stabil, ne? Und einer von euch, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war, hat gesagt, man lebt immer damit, ne? Ich glaube, Jan, du warst das. Es kommt immer wieder. Man ist stabil, aber es ist immer im Hinterkopf. Wie darf man sich das vorstellen? Also du hast jetzt einen Fall erzählt, Max, aus deinem Leben von gestern, ne? Du hast gesagt, der Narzisst in dir. Ist das übrigens auch so eine Strategie gewesen, die du dir selbst, wie du gerade formuliert hast, geschaffen hast, um mit irgendwelchen Ängsten zurechtzukommen oder wo kommt dieser Narzisst her? Wäre jetzt meine Frage, weiß nicht, ob das jetzt eine kompetente Frage ist, keine Ahnung.
Ganz einfach zu beantworten, der Narzisst in mir, das ist der prägende Teil der Erziehung und Sozialisierung väterlicherseits. Also das kann ich ganz einfach so, das verstehe. Kann man jetzt so. Also Narzissmus, muss man ja tatsächlich auch nochmal sagen, ist ja per se nichts Schlechtes, wenn es dann aber halt eben krankhaft und belastend wird, auch für das Umfeld dann natürlich schon. Ja, aber wie kann man sich das vorstellen? Jan, du kannst da gleich nochmal einhaken, aber bei mir ist es wirklich so, ich merke es, wenn meine depressiven Strukturen aktiv werden. Das hat viel mit in der Psychologie und in der Psychiatrie wird dann von neuronalen Verbindungen gesprochen. Ich merke es einfach nur an verschiedenen Denkmustern, wie ich gewisse Situationen, wie ich gewisse Momente einfach interpretiere und wie sich das dann eben auf mein Gefühlserleben auswirkt. Und daran merke ich dann immer wieder, wenn die Depression, in der Therapie habe ich gelernt, zum Beispiel damit umzugehen, dass ich mir das als Person vorstelle oder als einen Gegenstand oder wie, also dass ich das irgendwie visualisiere, aber dass diese Depression dann aktiv wird und dann habe ich meine verschiedene Bewältigungsstrategien, die ich in der Therapie gelernt habe, wie zum Beispiel, wenn ich wieder in dieses zwanghafte Grübeln verfalle, Gedankenstoppmethoden oder halt eben auch zu wissen, das ist mein innerer Kritiker, das ist meine Depression, die ist jetzt aktiv, das bin gar nicht ich, das ist eine externe Stimme, die ich anerzogen bekommen habe, zum Beispiel von meinem Vater oder sonst irgendwas, aber das bin gar nicht ich und dann kann man das Denken verändern. So, ne? Das ist jetzt mal ganz, ganz einfach und ganz kurz gesagt. Ja, aber das gilt für mich und das an der Stelle nochmal zu sagen, jede Depression ist individuell und deswegen Jan.
Genau, klar gibt es gewisse Symptome oder Auffälligkeiten, die für depressive Erkrankungen jedweder Form, ob es eine Phase ist, depressive Störungen, manische Depressionen etc., die so ein bisschen gleich sind, woran man das festhalten kann. Aber jeder und jede geht vor allem mit den Symptomen anders um. Also hat andere, wie Max auch schon sagt, andere Strategien oder andere Bewältigungsansätze dafür, die man durchaus selber entwickeln kann, aber die langfristig in der Regel nicht zum Erfolg führen, wenn man nicht professionelle Hilfe holt. Und da hake ich definitiv nochmal ein, beziehungsweise unterstütze, was Max gesagt hat. Nur weil man denkt oder vielleicht es gibt durchaus so Checklisten im Internet, beziehungsweise so Fragebögen im Internet, die relativ kurz sind, anhand derer man sehr schnell zumindest die Idee haben kann, hey, das könnte vielleicht, das ist jetzt kein Stimmungstief oder ein Herbstblues oder wie auch immer man das nennen will oder weiß nicht, weil man sich jetzt vom Partner oder der Partnerin getrennt hat, so ein Loch, sondern das ist wirklich eine Erkrankung, eine festsitzende, tiefgehende Problematik, die nicht mal eben wieder geht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer das war. Ich will niemandem Falsches was geben. War es Sarah Kuttner oder Nora Tschirner, die das mal öffentlich gemacht hat, so eine Checkliste durchgegangen hat und sagte, oh, ich habe hier 18 von 20 Punkten. Mhm. Ab drei Punkten besteht das Risiko, erhöhte Risiko für eine Depression. Ich glaube, ich sollte mal zum Arzt gehen oder zur Ärztin. Genau das ist es halt. Also man kann so Hinweise dafür entdecken und dann sollte man auch nicht die Scheu haben, wirklich sich professionelle Hilfe zu suchen. Und nur weil, ich sag mal, das Risiko da ist, dass es eine Depression ist, an der man jetzt erkrankt ist, man kommt nicht sofort irgendwo in die Psychiatrie oder was viele immer denken, ich werde sofort eingeliefert und bin geächtet oder bin raus aus dem Leben. Das ist definitiv nicht so. Dafür ist die Versorgung mittlerweile so weit, dass wir davon weg sind. Und nochmal zu dem Bild, was Max angesprochen hat, wie man sich vielleicht Depression vorstellen kann oder worüber wir jetzt schon gesprochen haben. Ich mache das sehr klischeemäßig und nenne es den schwarzen Hund. Das ist durchaus ein verbreitetes Bild. Und für mich ist das so, der schwarze Hund ist immer da, der ist immer um mich herum, um den muss ich mich immer kümmern, wie das halt mit Tieren so ist. Aber der kümmert sich in dem Sinne auch um mich. Nicht unbedingt immer zu meinem Besten, aber der frisst mir die Schuhe an, der nagt mir die Nerven ab und der geht mal ein bisschen weiter weg. Der hat mal eine lange Leine und dann sehe ich den nicht. Aber er kommt auf jeden Fall immer wieder zurück. Und meistens dann relativ intensiv. Wenn man sich gerade denkt, es ist alles super, dann kann der mit einem Moment um die Ecke kommen und springt einen an und haut einen von den Füßen. Das ist jetzt oft auch kein kleiner Hund, sondern eher ein größerer und recht kräftiger Hund. Und mit den entsprechenden Methoden oder mit den Hilfsmitteln, die man an die Hand bekommt, mit, ja, ob es Meditation ist, ob es Gedankenspiele sind, ob es Verhaltensmuster sind, die man lernt, kann man den durchaus etwas, sag ich mal, dressieren, wirklich in Anführungszeichen dressieren oder den Verhalten antrainieren. Aber er ist immer da und er schläft vorm Bett und er kriegt hinter dir aus der Tür mit dir raus. Das ist so das Bild, was ich immer sage. Ja.
Ich fand das Dressieren ganz witzig. Vielleicht finden wir eine neue Metapher für Depressionen, Zirkus in meinem Kopf oder so.
Ja. Also das Thema Visualisieren oder Personalisieren, ne? Der Symptome, das hat Max gerade erwähnt. Ne? So habe ich mir das, ich hatte auch schon mal ein Coaching, also es kann keine psychotherapeutischen Geschichten, aber das habe ich auch so verstanden. Und Bücher von Stefanie Stahl habe ich gelesen, die erklärt das auch ganz gut, dass wenn man sich, also das ist jetzt wirklich Küchenpsychologie, Alltagspsychologie, da gibt es ja auch einen Tipp, wenn man sich in irgendeiner ganz, ganz schweren Situation befindet, gedanklich, im Gedankenkarussell und nicht mal jetzt vor Ort, sondern wenn man sich wieder in diesem Gedankenkarussell befindet, dann wirklich irgendeine Person, einen Helden, den Superman, ein Gott, was auch immer, oder einfach vielleicht den guten Freund, dem man vertraut, sich dann in dem Moment vorstellen, der dann kommt und einen da rauszieht oder überredet oder mit wie auch immer. Das ist jetzt, wie gesagt, auch für Leute vielleicht, die nicht unbedingt direkte Diagnose haben. Ich kenne das ja auch im Freundeskreis, im Alltag tatsächlich, auch gerade bei jungen Menschen erlebe ich das sehr, sehr häufig, weil ich auch sehr viel mit jungen Menschen zu tun habe, dass da vielleicht die Diagnose noch gar nicht da ist oder noch gar nicht so weit ist, dass es überhaupt zu einer Diagnose kommen kann. Und schon hat man da Problemchen und man weiß nicht, an wen wendet man sich, wie kommt man vorwärts. Ne? Und da gibt es sicherlich professionelle und weniger professionelle Ratgeber und Leute, die einem erzählen möchten, wie Psyche funktioniert. Da muss man sicherlich aufpassen. Da könnte ich vielleicht auch mal gleich was zu sagen. Aber grundsätzlich ist das Thema Depression oder überhaupt auch mentale Krankheit bei Männern wie bei Frauen, auch bei Kindern, Jugendlichen und mittlerweile wird immer mehr zum Thema durch Corona verstärkt. Ne? Also es ist in unserer Gesellschaft angekommen, dass Depression wirklich eine Krankheit ist. Also nicht nur bei Medizinern, sondern auch in der Gesellschaft. Und wir hatten gerade im Vorgespräch kurz über Kurt Krömer gesprochen. Den wollte ich vielleicht mal ganz kurz auch nochmal ansprechen. Ich habe gerade auch zwei Namen genannt. Nora und Sarah Kuttner haben das ja auch öffentlich gemacht, dass sie an Depressionen gelitten haben. Und Kurt Krömer und Thorsten Sträter haben ja dann in dieser Folge von Kurt Schee Krömer ihre legendäre Folge gemacht. Letztes Jahr war das, glaube ich. und viele Zuschriften bekommen und viele Männer, gerade Männer, haben sich dazu gemeldet und fanden das toll, dass sie da so öffentlich gemacht haben, sich geoutet haben. Das war tatsächlich vielleicht eventuell so der erste Schritt für viele, die ja, die sich vorher nicht getraut haben, das überhaupt anzusprechen, zum Thema zu machen. Und das, was ich jetzt auch einfach aus meiner privaten, persönlichen Sicht einfach mal als Frage noch habe, ist so dieses, wie überwindet man diese Barriere, den ersten Schritt zu tun? Es geht gar nicht darum, dass die Scham dann schon da ist, mit jemandem darüber zu reden, sondern wie kommt man erstmal mit sich selbst klar oder wie kommt man in Selbstgespräch oder zu diesem Punkt, sich einzugestehen, irgendwas stimmt da nicht? Also Max hat das, glaube ich, gerade noch ein bisschen deutlicher erzählt, weil ich kenne tatsächlich in meinem Umfeld mindestens zwei gerade junge Leute, die damit hadern, also sich überhaupt einzugestehen, dass es vielleicht an Hilfe bedarf, ne? Unabhängig davon, dass sie mittlerweile die Scham vielleicht auch schon verloren haben, darüber zu reden.
Ich finde, ich weiß nicht, wie du es siehst, ich finde aber Scham ist schon ein ganz gutes Wort. Also man schämt sich auch vor sich selber unter Umständen ein bisschen, oder?
Ja, und will sich im Zweifel auch diese vermeintliche Schwäche gar nicht eingestehen oder nicht zugestehen, weil man muss ja, man ist jung und steht verhältnismäßig gut aktuell, auch wenn sehr, sehr viele Krisen gerade irgendwie die Welt erschüttern, geht es uns aktuell verhältnismäßig gut. Auch wenn der Zukunftsausblick gerade dann, glaube ich, für die junge Generation an vielen Fronten im wahrsten Sinne des Wortes nicht so optimistisch ist. Also ob es die globale Erwärmung ist, die Klimakrise, die nach wie vor da ist, ob es Krieg in Europa ist, den man seit 70 Jahren eigentlich nicht mehr kannte, so in dem Ausmaß, auch wenn es immer irgendwo Krisenherde gab. Aber ich glaube, das ist für junge Menschen gerade sehr, sehr belastend. Plus, wer hat die meisten Freizeitaktivitäten oder Kontakte? Wer baut sich gerade noch sozusagen sein soziales Umfeld auf? Wer entwickelt noch seine Persönlichkeit weiter? Das sind junge Menschen bis, ich sag mal, weit in die 20er hinein. Und das ist in den letzten, nicht ganz in den letzten zweieinhalb Jahren, aber seit, sag mal so, bis von März 2020 bis, ich sag mal, Ende 21, Anfang 22 komplett weggebrochen. Keine Vereine, kein Abiball, kein Erstsemester, keine Berufsschule in der Ausbildung oder keine Abschlussfeier, wenn man seinen Gesellenbrief oder Gesellenbrief bekommt. Also es sind so ganz wichtige Momente, die einfach fehlen. Das noch kurz dazu, warum das im Moment vielleicht noch wichtiger wird als früher. Und was kann man dagegen tun? Im Moment macht das Wort Achtsamkeit sehr die Runde. Das ist mit Sicherheit ein wichtiger Baustein, dass man sich seiner eigenen Situation und Probleme, aber auch seiner Stärken und Bedürfnisse irgendwie bewusst ist, dass man da achtsam für ist und darauf achtet. Aber vor allen Dingen ist es, glaube ich, so eine gewisse Ehrlichkeit mit sich selber und Eingestehen von, man muss nicht alles hundertprozentig schaffen. Der Perfektionismustrieb, den man auch so im Schulbereich sieht, also alle müssen im Moment aufs Gymnasium, alle müssen studieren, alle müssen Supernoten schaffen, weil sonst findest du keinen Studienplatz. Oder wie viele Freunde in meinem Umfeld kenne ich, die irgendwie das Zweit- oder Drittstudium gemacht haben, um irgendwo einen Job zu finden. Also
ja, ich glaube, da kann ich vielleicht auch nochmal ganz gut einhaken, weil ich habe nämlich alles auf dem zweiten Bildungsweg gemacht. Und ich glaube, Jan, das, was Jan jetzt gerade da beschreibt, ist wirklich so. Also gerade junge Leute sind gerade, was Bewältigungsstrategien angeht, und das ist das, was Jan jetzt gerade nochmal gesagt hat, eben, die haben diese Bewältigungsstrategien nicht. Diese Kinder und Jugendliche und auch junge Erwachsene sind sehr vulnerabel, sind sehr, sehr, sehr verletzlich in ihrem Selbstkonstrukt, also wie sie sich selber sehen. Ja. Und das macht es dann wirklich so richtig, richtig, richtig schwierig. Gerade, ja, ihr habt jetzt bald die Corona-Pandemie noch genannt, und ich finde, ja, die Corona-Pandemie, psychische Erkrankungen hatten nun mal in der Corona-Pandemie Hochkonjunktur in allen Altersgruppen und das ist etwas, wenn man etwas der Corona-Pandemie an Positiven auch da abgewinnen möchte, hat uns in Deutschland extrem sensibilisiert, was das Thema angeht. Und nochmal, wenn man so möchte, psychische Erkrankungen salonfähig gemacht und da auch im weiteren privaten Umfeld und auch vielleicht im beruflichen Umfeld darüber zu sprechen. Ja. Also
man muss zum Beispiel auch berücksichtigen, dass der Großteil der psychischen Erkrankungen, den ersten Auftritt, das erste Ausbrechen sozusagen, im Alter von unter 30 haben. Also Na, das, was Max gerade noch gesagt hat, dass die jungen Menschen sehr vulnerabel, also sehr anfällig in dem Sinne sind für psychische Erkrankungen, das sieht man da halt auch in den Zahlen wieder. Und das hat mit Persönlichkeitsentwicklung, sozialer Struktur und fest, wie fest steht man im Leben quasi zu tun. Und das sieht man an den Zahlen. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir gesamtgesellschaftlich mehr in diese Diskussion kommen, das Thema publik machen, so wie Max auch sagte, dass es aktuell stattfindet, dass so Role Models, Vorbilder wie Kurt Krömer, Thorsten Sträter, Thomas Hitzelsberger seinerzeit hatte das auch mal angesprochen, ehemaliger Fußballer. Es gibt immer mehr Menschen, die das sozusagen nach außen tragen. Im Moment ist da so ein richtiger, es kommt eine richtige Welle von Outings. Das hat immer so einen negativen Beigeschmack, aber ja, letztendlich ist es ein Outing, dass man eine gewisse Erkrankung hat, weil man sieht sie nicht sofort. Das ist anders als bei physischen Erkrankungen oder bei körperlichen Erkrankungen, wie ein Beinbruch oder weiß ich, ein Hörgerät. All solche Sachen, die sind sehr greifbar für uns Menschen, die sind einfach zu realisieren und die sind aber auch einfach zu verstehen. Ein Beinbruch ist nach 4 Wochen mehr oder weniger zusammengewachsen. Nach 6 Wochen kann man den belasten. Nach 12 Monaten kann ich ganz normal wieder Fußball spielen. Das ist einfacher verständlich als so psychische Erkrankungen. Deswegen ist unser Projekt halt auch darauf ausgerichtet, eben darüber aufzuklären, was bringen psychische Erkrankungen mit? Wie sind sie im Zweifel auch? Wo gibt es Besonderheiten? Gerade mit Blick auf Männer und Frauen. Aber auch dieses Entstigmatisieren. Es ist nicht schlimm, wenn diese Diagnose im Zweifel irgendwo steht. Und sprecht darüber, sprecht miteinander, sucht euch Leute, mit denen ihr darüber sprechen könnt und wollt, denen ihr euch anvertrauen könnt. Es muss nicht im ersten Moment immer sofort der Arzt sein, aber auf lange Sicht, ja, macht das schon Sinn. Oder es gibt mittlerweile, das finde ich wirklich grandios, auch Kurse für Betroffene bzw. Angehörige von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Die heißen Mental Health First Aid Kurse, also so ein wie ein Ersthelfer für, den man beim Führerschein macht, um Menschen in Krisen, in Krisen mit körperlichen Einschränkungen quasi zu helfen. Das Ganze auch für mentale Erkrankungen. Und dann spricht man darüber, wie kann man Menschen mit einer Depression gut helfen? Wie kann man Menschen mit einer Angststörung gut helfen? Oder wie kann man Menschen mit einer Alkoholstörung zum Beispiel helfen? Die sind wirklich sehr, sehr gut, um selber auch ein Rüstzeug an die Hand zu bekommen.
Super, dass du das ansprichst, Jan. Das machen wir gleich, verlinken wir gleich in den Shownotes. Das ist wichtig. Gerade es gibt wahrscheinlich in Großstädten sowieso sowas schon länger. Ich wüsste jetzt nicht, dass es in Siegen sowas gibt. Aber es gibt trotzdem irgendwelche Sozialstellen oder irgendwelche Notfallnummern, wo man anrufen kann. Könnten wir vielleicht wirklich für diese Folge mal zusammen suchen. Ich wollte nochmal auf das Thema Männer und Krankheiten eingehen, beziehungsweise auf die sogenannte neumoderne toxische Männlichkeit. Das ist ja wirklich auch so ein mittlerweile inflationär benutzter Begriff. Wir können das auch anders nennen. Max hat auch seine Kinder erzählt, sehr ehrlich über seinen Vater. Ich weiß von dir, Jan, dass auch bei dir sowas Ähnliches vorhanden war, dass darauf kamst du heute noch gar nicht zu sprechen. Leistungsdruck, weiß nicht, zu Hause, vielleicht kannst du noch mal kurz darauf eingehen. Und dann wirklich, ist das ein gesellschaftliches Thema? Also ich beantworte das mit Ja auf jeden Fall, das ist nicht die Frage. Aber meine Frage wäre, wie bekommen wir das gemeinsam als Gesellschaft, dieses Thema toxische Männlichkeit? Lass uns mal erstmal über die Familie sprechen, in der Familie zumindest mal zum Thema zu machen. Also aufzubrechen, alles zu verändern, können wir ja sowieso nicht, wie denn auch, aber zumindest mal zum Thema machen. Wie, was hättest du da für einen Vorschlag?
Wenn wir alles von heute auf morgen direkt umbrechen, haben wir, glaube ich, auch andere Probleme, die wir dann kämpfen müssen, beziehungsweise also jede radikale Veränderung bringt ja auch etwas mit sich. Deswegen bin ich da ganz bei dir, dass wir Stück für Stück beginnen zu verändern. Kurz noch, genau, ich hatte das bei dem, als wir uns gesehen haben beim Mental Health Festival, hatte ich das angesprochen, das ist auch bei mir ähnlich wie bei Max zu Hause, ohne das jetzt als Vorwurf oder Kritik zu geben, weil wir alle sind irgendwo, entwickeln uns aus der Situation heraus, in die wir geboren werden, in der wir groß werden. Aber auch mein Vater war da durchaus ein sehr rationaler Mensch, was mich allerdings freut, dass das heutzutage mit Enkelkindern, da merkt man, das bricht so langsam auf. Das ist ja mittlerweile auch nicht mehr auf Arbeit. Klassisch Ingenieur. Ich weiß nicht, wer das Buch Homo Faber kennt von Max Frisch. Also man sieht Parallelen und ich sehe heute bei mir auch Parallelen, insofern der Apfel fällt nicht so weit vom Stamm. Wir haben selber noch genug zu tun, um das Thema toxische Männlichkeit bei uns selber gehen, wie wir anfangs ja schon erwähnt hatten. Ich habe vor allen Dingen sehr viel Zuspruch mal irgendwie über Erfolg beim Sport oder so bekommen. Die Schule war damals, bevor es in Richtung Oberstufe ging, irgendwie mehr oder weniger ein Selbstläufer bei mir. Da wurde nicht viel, kein großes Augenmerk drauf gelegt. Das heißt aber auch, in dem Sinne habe ich da auch nicht irgendwie Anerkennung oder Unterstützung oder so großartig bekommen, weil das läuft bei dem Jungen ja schon, dann ist ja alles gut. Stimmen die Noten? Ja, okay, gut. Dann gibt's ja nichts zu besprechen. Ne? Dann auch sehr wenig Kommunikation in dem Sinne zu Hause, gerade was Gefühle, was Emotionen angeht. Das vielleicht noch so ein bisschen zum Hintergrund. Dann komme ich jetzt ein bisschen darauf vielleicht, was wir tun können. Wir haben natürlich auch nicht die Patentlösung parat, aber ich glaube, dass unsere Gesellschaft mittlerweile die ersten wichtigen Schritte gemacht hat, gerade Gleichberechtigung. Also wenn man so ein bisschen politisch aktiv und wenn ich das jetzt sage, weiß man auch, aus welcher Ecke ich komme, aber die Befreiung der Arbeiterschaft kann nur über die Befreiung der Frau stattfinden. Das heißt, wenn die Frau wirklich irgendwann hundertprozentig gleichberechtigt ist in unserer Gesellschaft, dann wird das sich, glaube ich, noch weiter ändern und dann wird toxische Männlichkeit zusehends abnehmen, weil einfach die Privilegien, die der Mann ganz häufig in der Gesellschaft noch hat, weiter heruntergefahren werden und die Aufmerksamkeit für gleichberechtigte oder adäquate Gleichverteilung von Aufgaben und so weiter weiter abnehmen wird. Das Thema Care-Arbeit, also Pflegearbeit. Die Frau geht heutzutage arbeiten und macht im Zweifel noch die Betreuung der Kinder oder zu pflegende Angehörige. Das fällt immer noch massiv in den Bereich der Frauen oder die nehmen sich dem an. Und in der Regel ist es noch immer so, dass die Karriere des Mannes meistens Vorzug bekommt vor der Karriere der Frau. Das sind so Punkte. Ich sehe aber auch toxische Männlichkeit heute ganz häufig so als, ja, vielleicht als letztes Refugium, wenn man das so sehen möchte, von Männern, die eben mit diesem Wandel nicht so gut klarkommen oder das nicht so sehen wollen. Ob es Rap-Musik ist in gewissen Bereichen, nicht alle, aber ich glaube, wir kennen alle mindestens irgendwie einen Künstler, der mit dieser toxischen Männlichkeit sehr auch seine Karriere begründet. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Zeitgeist gerade ist, so ein letzter, weiß ich, das letzte Alamo der Männlichkeit und ob das weiter zurückgehen wird. Das kann ich nicht sagen. Aber wenn jeder für sich, gerade Männer, mal schauen, wo agiere ich denn vielleicht oder wo habe ich denn meine Privilegien, die ich auch irgendwie ausnutze oder die ich ziehe und kann ich da vielleicht für sorgen, dass auch Frauen oder Menschen non-binären Geschlechts, die ja auch ganz oft noch benachteiligt sind, dass die gleiche Wertschätzung, die gleichen Möglichkeiten, die gleichen Chancen irgendwie haben. So, jetzt habe ich mich im Kopf von Kran geredet.
Nee, das war gut.
Die Community ist wahrscheinlich nämlich aufgebracht irgendwo, aber.
Ich hoffe nicht. Und wenn, dann hat jeder eine Möglichkeit, eine Stellung dazu zu nehmen, natürlich. Zum Thema Karriere und Frauen. Genau, Max, kannst gleich auch noch was dazu sagen. Ich wollte nur ergänzend dazu sagen. Also, ihr seid ja beide jetzt in dem Fall ein gutes Beispiel dafür, dass diese auch immer noch vorherrschende Ungleichberechtigung gerade in der Karrierefrage auch euch als Jungs nicht gut getan hat. Ne? Dadurch, dass ihr dann den Druck der Verantwortlichkeit habt und tatsächlich auch von zu Hause so von den Boomer-Vätern oder auch Müttern, wie Max gesagt hat, auch dazu getrieben werdet, nur Leistung zu bringen. Ne? Das ist ja tatsächlich dann auf den Schultern der Jungs wahrscheinlich noch mehr, gerade bei jungen Jungs, also bei Jugendlichen, bei Kindern, eventuell noch mehr vorhanden als bei Mädels, wobei ich das jetzt natürlich nicht pauschal sagen kann. Ich weiß, dass es auch ganz viele Mädels gibt mit psychischen Erkrankungen im Alter, die dann anders sich äußern in Essstörungen und so weiter, weil auch da der Leistungsdruck schon sehr groß ist, mit drei Sprachen sprechen, Geige spielen und weiß nicht, auf der Bühne beim Tanzen als Ballerina die Nummer eins zu sein. Also da sind alles so Beispiele. Ich glaube, das ist gesamtgesellschaftlich ein großes Problem, dieser Druck auf die Kinder, alle Geschlechter mit einbezogen und genau. Und wenn wir jetzt als Frauen natürlich jetzt schon länger eine Stimme bekommen haben oder uns die einfach genommen haben, finde ich das hier an der Stelle sehr, sehr, sehr wichtig, auch als Mama eines Jungen tatsächlich, dass ihr euch die Stimme auch mal genommen habt oder euch auch öfter mal meldet und sagt, Leute, wir sind bei euch, auch bei den Mädels, weil ich auch oft gerade bei Frauen diese Stimmung mitbekomme, die bösen Männer. Und ich habe übrigens auch mit Steffi von Erfolgreich Durchgeknallt, unsere gemeinsame Bekannte, auch darüber gesprochen habe. Das fand ich auch super, dass sie auch zum Beispiel die Meinung vertritt, dass dass man die gesamte Gesellschaft für Veränderungen mit reinnehmen muss, ne? Weil man kann nicht immer nur mit dem Finger auf die anderen zeigen, bei Gesunden und Nicht-Gesunden, bei Frauen und Männern, sondern sagen, die Jungs, die dann das weiterleben, was die Väter ihnen vorgelebt haben, haben das ja auch irgendwo gelernt. Also müssen wir dann gemeinsam aufeinander zugehen und versuchen, irgendwelche Barrieren abzubauen und ins Gespräch zu kommen als erstes, ne? Weiß ich, mir fällt mir jetzt dazu als Lösung auch nicht ein. So, Max, jetzt darfst du natürlich, selbstverständlich.
Also Jana hat die wichtigsten Punkte ja schon genannt. Ich finde es, wenn ich das jetzt auch auf mich und auf unser gemeinsames Projekt münze, finde ich das teilweise halt immer noch sehr aberwitzig, dass wir, wie wir es gemacht haben, in Anführungsstrichen so einen Hype erfahren haben und uns immer wieder gesagt worden ist, wie einzigartig das ist, dass Männer über psychische Erkrankungen, dass Männer über Verletzlichkeit reden, ist. Und das finde ich halt einfach so, das finde ich halt extrem bezeichnend. Ich habe dafür auch meine Therapie gebraucht, um darüber reden zu können, aber heute kann ich sagen, hey, ich bin halt sensibel, ich habe meine Fehler und traue mich da auch in einem öffentlichen Kontext drüber zu sprechen. Und das fand ich halt einfach so, ich fand es teilweise schon manchmal wirklich bezeichnend und auch ein bisschen witzig, dass wir eben diesen in Anführungsstrichen Hype erfahren haben, wie es halt immer passiert ist. Und viel mehr möchte ich da gar nicht hinzufügen, weil Jan hat nämlich wirklich tatsächlich alles gesagt. Jan hat das schöne Wort Refugium genutzt. Ja, ich finde auch, dass es einfach ein absoluter Schutzmechanismus ist, um sich eben auch teilweise mit sich selber gar nicht konstruktiv auseinandersetzen zu müssen. Man kann sich hinter diesem klassischen Rollenbild verstecken. Und das ist halt nun mal, letzten Endes bedeutet toxische Männlichkeit ja nichts anderes, als dass andere Männer oder dass Männer andere Männer dafür quasi belächeln oder erniedrigen oder was auch immer, dafür, dass sie halt eben zum Beispiel Emotionen zeigen und sensibel sind. Ja, und für mich ist es halt einfach immer noch ein echt schwieriges Thema, weil ich jahrelang daran geknabbert habe, aber es ist halt eben nun mal, es ist dieser Schutzmechanismus, sich eben nicht selber konstruktiv mit seiner eigenen Psyche auseinandersetzen zu müssen. Und das war unter anderem damals auch ein Grund, warum ich habe das eingangs schon mal gesagt, warum ich in diesem Job auch eben nicht bleiben wollte, weil es ist nun mal einfach so, es ist ein industrieller Beruf gewesen, es ist die Arbeit an der Schippe gewesen. Und
für den echten Mann. Echt starken Mann.
Genau, für den vermeintlich echten starken Mann. Ja, und das war übrigens ein Moment, wo ich persönlich, vielleicht ist es nicht ganz so, wie ich das jetzt sage, aber das war meine persönliche Erfahrung. Ich hatte das Gefühl, dass innerhalb von 5, 6, 7, 8 Jahren zwischen so 2005 und 2013, 2014 vielleicht, das klassische Männerbild rapide überholt wurde. Also das klassische Männerbild ist nicht damit klargekommen, dass es rapide überholt worden ist. Ja, fangen wir an mit dem Thema zum Beispiel Homosexualität. Ja, dass es im Gesetzbuch fixiert ist, dass es keine Straftatbestand mehr ist, ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre, also glaube ich 30 Jahre her jetzt mittlerweile. Ja, aber es wurden immer noch Beleidigungen auch da eben in diesem Arbeitskontext genutzt, wie ja, ist doch schwul oder keine Ahnung sowas, ne? solche Dinge. Auf einmal war Homosexualität in Anführungsstrichen okay, damit ist der Mann nicht klargekommen. Psychische Erkrankungen bei Männern, Burnout war damals ein riesengroßes Thema, ja. Hat direkt impliziert, dass ein Mann eine extreme Leistung gebracht hat, sich den Burnout dann halt eben erlauben durfte, aber Depressionen waren einfach gar kein Thema, ja. Depressionen gibt's nicht, ja. Burnout hingegen war wieder salonfähig. Und das sind so einzelne Punkte. Jan hatte jetzt gerade auch noch binäre Geschlechter angesprochen, was jetzt ja gerade auch noch ein sehr junges und auch ein sehr akutes Thema in der deutschen Gesellschaft ist. Das sind alles Punkte, die eben dieses klassische Männerbild komplett überholt haben. Und mehr Männer, gerade mehr und mehr Männer, so empfinde ich das zumindest, mehr und mehr Männer mittleren Alters bis im Renteneintrittsalter wehren sich so rapide dagegen, weil das so krass an deren Selbstkonzept nagt, an deren Werten, Überzeugungen, Einstellungen. Das ist echt, echt heftig. Und deswegen, ja, ohne gesamtgesellschaftliches Engagement geht es an der Stelle halt einfach nicht, weil gerade in all diesen Themen, die auch Jan gerade angesprochen hat, müssen wir alle Menschen zu Wort kommen lassen, alle Menschen mitnehmen und auch an dieser Stelle nochmal dazu plädieren. Es mag im ersten Moment nicht initial sein, dass man das versteht, warum jemand so reagiert, wie er reagiert, warum sie so reagiert, wie sie reagiert. Ja, aber es hilft, und das habe ich halt auch im Kontext mit meinem Vater oder mit meiner Familie väterlicherseits, es hilft immer so ein bisschen, bevor man sich darüber aufregt, und es ist nun mal eben das, was man initial macht, aufregen, das sind alles sehr emotionale Themen, sich mal bewusst zu machen, warum eine Person überhaupt so reagiert, wie sie reagiert. Und ganz, ganz oft sind es halt einfach nur mal Schutzreflexe, die da eben zutage kommen. Ja. Und das, um das nochmal abschließend zu benennen, ich denke, das ist ein Punkt, an dem wir die gesamtgesellschaftliche Debatte für all diese Themen, die wir jetzt gerade in diesen 5, 7, 8, 10 Minuten, keine Ahnung, ich habe kein Zeitgefühl, angesprochen haben, auch gesellschaftlich in einen Diskurs bringen.
Ich finde, das war ein sehr schöner Abschluss. Jan, bist du einverstanden, dass wir bei diesem Satzpunkt machen, oder wolltest du noch was ergänzen? Fand ich gut.
Ja, ganz klein. Das kam ja, als du Barrieren und Hürden abbauen genannt hast und Max hat es dann so angeschnitten. Ich glaube, das Wort Akzeptanz ist auch durchaus wichtig, weil, wie ich schon mal sagte, die Generation vor uns oder auch nach uns wachsen alle im gewissen Kontext auf und erlernen sich ihre festigen ihre Persönlichkeit, ihre Ansichten, ihre Weltanschauung, und die ist nicht von heute auf morgen zu ändern. Das heißt nicht, dass es gut ist, aber nehmen wir das Beispiel kurz, vielleicht digitale Medien. Für jemanden, der mit 70 noch einen Laptop bedienen oder lernen muss, einen Laptop zu bedienen, für den ist das unglaublich schwieriger als jemand, der mit 7 den dahingestellt bekommt und in 2 Tagen quasi das Pentagon hacken kann, übertrieben gesagt. Aber so ist das auch mit Werten und Normen. Die sind nur ganz, ganz schwer mit der Zeit irgendwann, wenn man die erlernt hat, abzubauen. Und deswegen auch ein kleines bisschen jetzt hier nochmal meine Einschränkung, auch ein bisschen die Lanze brechen für, ich sag mal, für die Boomer, das haben wir vorhin mal benutzt, das Wort, für die Menschen, die die Welt anders kennengelernt hatten, als sie heute ist und die Gesellschaft anders kennengelernt haben. Die Fronten vielleicht nicht so verhärten, aufeinander zugehen, miteinander sprechen, gilt für das Thema psychische Erkrankung und psychische Gesundheit, genauso wie für gesamtgesellschaftliche Debatten, und auch mal die Sicht des anderen oder der anderen zumindest versuchen zu verstehen. Genau. Und noch zur toxischen Männlichkeit ganz kurz, das fiel mir gerade ein. Ein Auszug aus Brave New World, da gibt es eine Story oder eine Szene, da sind die in der Umkleide und da sprechen die über die Alpha, Beta, Gamma, Delta, also die verschiedenen Kasten quasi des Systems, und da gibt es diesen Spruch, ich möchte gar kein Alpha sein, denn die müssen immer perfekte Leistung bringen und die müssen immer top sein, und abgesehen von tragen die eine Farbe, die den Leuten, die da gerade sprechen, nicht gefällt. Aber ich glaube, genau dieses nicht selber immer den Anspruch an sich selbst haben, perfekt sein zu müssen. Auch mal Beta sein, nicht mal der Alpha-Mann.
Gerade, genau, gerade als Mann. Genau, sehr gerade zum Schluss nochmal. Mann. Ich komme jetzt zu meinen sogenannten Schlussfragen am Ende des Podcasts. Habe ich vorher euch gar nicht verraten. Die dürft ihr natürlich auch nochmal beantworten. Und vorher trotzdem, damit wir das Ganze ein bisschen auflockern, erzählt nochmal Jan und Max, was ist Movember? Wir sitzen ja gerade im November und sprechen miteinander, und ich habe gerade was Tolles von euch erfahren. Erzählt mal, klärt uns mal bitte auf.
Also erstmal, um das ein bisschen zu verbildlichen, der Jan zieht durch, ja, und der Jan, der hat einen richtig schönen, richtig männlichen Schnubbi, so wie Magnum in den 80ern. Das, um euch dieses Bild einmal vor euer inneres Auge zu führen.
Steht dir gut, Jan?
Ich finde auch, dass dir das erstaunlich gut steht, vor allem in Kombination mit unserer Gefährten mit Bärtencap, die es aber leider in keinem Merch-Store zu kaufen gibt, weil wir noch keinen Merch-Store haben.
Das kommt, oder? Das kommt. Ich will dich bloß nicht unter Druck setzen, um Gottes Willen. Kein Druck, Jungs.
Vielleicht kommt das jemand. Du kriegst auf jeden Fall dann die erste, die vom Band läuft dann.
Yay, sehr gut.
Genau. Trug sich mal zu. Ich glaube, in Australien hat das Ganze stattgefunden, dass sich Männer zusammengetan haben und sich darüber Gedanken gemacht haben, wie kann man Gesundheit bei Männern, vor allem mentale Gesundheit, ist es dann auch wieder geworden. Da ist Australien wohl auch ein richtig guter Vorreiter. Wie können wir das in der Gesellschaft besser platzieren? Oder wie können wir die Aufmerksamkeit dafür steigern? Und dann haben sie sich den November ausgesucht, als Monat für die Männergesundheit, und haben ein schlankes Wortspiel aus November und Moustache gemacht. Und so kam der Movember, der Mo, das ist Englisch kurz für Moustache, also sprich Schnäuzer, Schnurri, Schnörres oder was es für Wörter dafür noch gibt. der Oberlippenbart, der Pornobalken, wie auch immer. Also,
ja, die Schenkelbürste, um hier mal im männlichen Kontext zu bleiben.
Ja,
Männlichkeit.
Ja. Bitte, okay. Bitte. Wir nehmen alles.
Dieser Podcast heute, diese Folge erst am 18. Und so kam das Ganze zustande. Deswegen machen jetzt Männer rund um den Globus im November Folgendes, dass sie sich Anfang oder Ende Oktober am 31. oder von mir aus auch am 1. November einmal komplett glatt rasieren und danach dann halt nur noch ein Schnurrbart stehen lassen. Und mittlerweile, also es gibt NHL-Spieler, die sehen, wie Max schon sagte, wirklich gemeingefährlich aus und geben so Männergesundheit einfach ein Gesicht.
Ja, also das Ganze läuft halt eben unter dem Slogan Grow your mo and save a bro.
Genau.
Klasse.
Und wir machen da jetzt einfach mal, also ich zumindest mit, Max, letztes Jahr haben wir es auch zusammen gemacht und davor,
glaube
ich.
Ja, und das sind echt ganz fiese Bilder von meinem 30. Geburtstag entstanden von mir. Also das ist wirklich, also es tut mir leid, ich sehe da auch sehr gemeingefährlich mit aus.
Diese Bilder möchte ich haben. Wir brauchen ja immer schicke Bilder für das Cover. Und dann nehmen wir doch, das ist, wird leider nicht mehr im November ausgestrahlt, sondern eben im Dezember. Aber wir können vielleicht sogar irgendwie den Titel so wählen. Müssen wir überlegen. Und dann ihr beide mit den Schnäuzern. Ja. So machen wir das. Und ansonsten verlinken wir natürlich eure Gefährten mit Bärtenseite. Wenn ihr sonst noch irgendwas habt, dann sagt ihr mir das bitte gleich im Anschluss. Eine Internetseite oder sonst was, wo man euch finden kann. Und natürlich hier Appell an alle, folgt den beiden Jungs und verfolgt ihre Arbeit. Es ist klar, aktivistische Arbeit ist nicht immer nur Spaß. Und vielen Dank für eure Arbeit und ja, überhaupt für alles, was ihr tut, für die Jungs und für die Männer da draußen und für die allgemeine Gesellschaft. Und das ist jetzt keine Verabschiedung. Ich möchte trotzdem noch meine drei letzten Fragen stellen. Und zwar, wer da anfängt, wer nicht, das könnt ihr selber unter euch klar machen. Die erste Frage, was würde das Kind, das du eins warst, über den Menschen denken, der du jetzt bist?
Das Kind mit einem Jahr? Okay, das ist...
Das Kind, egal welches Jahr, also Alter ist nicht genannt. Okay. Was würde das Kind, das du einst warst?
Ach, dass ich einst war. Ich wollte gerade einen schlauen, zynischen, sarkastischen Spruch bringen.
Ja, kannst du trotzdem machen.
Was würde das Kind... Okay, ich glaube, dass ich beziehe Kind jetzt, um das mal eben zu framen, ich beziehe Kind jetzt so auf 9, 10, 11, so in dem Alter. Ich glaube, ganz ehrlich, ich bin jetzt total ehrlich, ne? Ich glaube, das Kind wäre nicht stolz auf mich, weil ich damals halt natürlich einen ganz anderen Frame in meinem Kopf hatte, den ich halt mitbekommen habe, so nach dem Motto, nur das hast du aus deinem Leben gemacht, in Anführungsstrichen. Es gab auch so viele Träume und das, was man halt eben von Eltern eingeflößt bekommt, du kannst alles erreichen. Ich glaube tatsächlich, das Kind wäre vielleicht ein bisschen enttäuscht und nicht ganz so stolz. Hört sich jetzt hart an, das meine ich, aber das möchte ich jetzt aber nochmal einen Appell auch da nochmal oder eine Story dahinter geben, weil das Kind mit 9 weiß ja gar nicht, was in der Zeit, in diesen 22 Jahren dazwischen passiert ist, und es ist halt super viel passiert. Ich habe extrem viel mit mir ausgemacht, ich habe viele Dinge halt eben auf dem zweiten Bildungsweg gemacht, mein Abi auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt, auf dem zweiten Bildungsweg studiert, während der Arbeit und. Ich glaube, dass das Kind das gar nicht begreifen könnte und das Kind enttäuscht wäre, was da letzten Endes raus geworden ist. Ich bin kein Astronaut geworden, ich bin kein Feuerwehrmann geworden, ich bin auch kein Polizist geworden. Ja, und deswegen, um das auch nochmal, damit es nicht so hart klingt, weil es trotzdem die Wahrheit ist, ganz ehrlich, das Leben ist überhaupt nicht so, wie man sich das Kind halt vielleicht vorstellt, was auch gar nicht schlimm ist. Ja, Kinder haben Wünsche, Kinder haben Träume, ja, dass sie sich nicht immer eins zu eins im Leben umsetzen, das ist auch gar nicht schlimm, weil ich bin nämlich heute rückblickend, wenn ich auf das Kind schaue, was ich mit 9 war, was ich in der Zeit erreicht habe, bin ich echt stolz darauf, wie ich das Leben halt so meistern konnte, um da immer den Perspektivwechsel mit reinzubringen.
Sehr gut. Wir haben die Kurve. Jan.
Ja, ich kürze ab und sage, schön, dass du dich wiedergefunden hast.
Stimmst du zu, Max?
Ja.
Ja, da siehst du. Also
schön, gerade das wiedergefunden.
Das wieder. Was würdest du dir für unsere Welt an Veränderungen wünschen? Oh Gott, da hatten wir jetzt ein paar schon im Gespräch, aber vielleicht
nochmal. Jetzt gebe ich Max noch mal kurz ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken. Die hatte ich jetzt auch und könnte das kurz fassen. Ein klares Commitment und Bekenntnis und vor allen Dingen Intensivierung der Maßnahmen zum Schutz der Erde. Sowohl was die Erderwärmung angeht, Treibhausgasemissionen, aber auch, nimm da ruhig den gesellschaftlichen Wandel mit rein und blicke da jetzt erstmal nur auf Deutschland oder zumindest Zentraleuropa, weil ich nicht der Meinung bin, dass wir Gesellschaften, die eine ganz andere und Kulturen, die eine ganz andere Entwicklung durchgeführt haben als wir und sich halt in gewissen Aspekten etwas anders entwickelt haben, dass wir denen irgendwie aufsetzen sollten, wie sie zu leben haben. Also da auch nochmal weniger Kolonialismus, was zuletzt wieder so ein bisschen en vogue schien, gerade mit China, die anfangen, irgendwelche Infrastrukturen in afrikanischen Ländern oder auch in Europa zu kaufen, um sozusagen die wirtschaftliche Kolonialisierung der Erde wieder nach vorne zu bringen. Akzeptanz für die Mitmenschen, für aber auch für andere Kulturen, so wie sie sind. Die Abkehr von der Utopie, dass es ewiges, endloses Wachstum geben kann, weil das wird es nicht geben. Fällt mir gerade der Knopf aus dem Ohr, weil Max so unterstützend trommelt da hinten. Es gibt auch kein grünes Wachstum in dem Sinne, also dass man ökologisch, nachhaltig die Wirtschaft weiter wachsen lassen kann. Es wird den nachfolgenden Generationen wirtschaftlich nicht unbedingt immer besser gehen. Nur wir sollten dann heute dafür sorgen, dass wir Schritte einleiten und uns auf den Weg begeben, dass es ihnen zumindest ähnlich gut gehen oder gleich gut gehen kann mit verschiedenen Ausprägungen. So.
Ja. Jan, du hast mir meinen Punkt in Anführungsstrichen vorweggenommen, geklaut oder einfach schon ins Spiel gebracht. Also nämlich genau, das wäre auch mein Punkt gewesen, endloses Wachstum. Ich wünsche mir auch eine Abkehr vom endlosen Wachstum. Das ist utopisch, das gibt es nicht. Auch aufgrund verschiedener physikalischer Theorien, wie sie heute kennen, ist endloses Wachstum halt auch nicht möglich. Das impliziert dann auch gleichzeitig eine Abkehr von unserem heutigen Wirtschaftssystem, so wie wir es halt nun mal einfach haben. Wenn ich mir wünschen könnte, würde ich Kapital durch Menschlichkeit vielleicht ersetzen oder durch Wohlergehen oder Wohlfahrt, so in die Richtung. Es gibt ja schon Länder, die da Pionierprojekte versuchen, halt eben nicht das Bruttoinlandsprodukt als die Kennzahl ins Spiel zu bringen, sondern eben den Zufriedenheitsindex oder sowas. Das würde ich mir sehr, sehr, sehr wünschen, weil ich finde einfach, wir leben gerade in einer Zeit, Geld ist halt nun mal eben einfach ein Mittel. Wir haben früher einen Tauschhandel gehabt, das ist ja im Endeffekt auch nichts anderes. Jetzt erbringe ich Dienstleistungen, bekomme dafür einen Gegenwert und kann das wieder eintauschen gegen eine andere Dienstleistung und habe dazwischen ein Medium. Es ist einfach nur so, es ist einfach, ich empfinde die Welt als nicht zwingend fair, nicht gerecht. Und wir leben in einer Zeit, wo wir halt immer noch merken, wer an Krisen partizipiert und profitiert. Und deswegen, wenn ich mir eine Sache wünschen könnte, ist nämlich genau das, die Abkehr von der Idee oder von der Ideologie des unendlichen Wachstums und damit verbunden eben dem Kapital.
Und damit auch die Abkehr davon, dass Menschen zur Ware werden.
Ja.
Und so in diesem Hamsterrad der Wirtschaft sitzen, was, glaube ich, auch für die Gesundheit, gerade für die mentale Gesundheit, gut wäre, wenn wir da uns etwas von lösen können. Um nicht so getrieben und gehetzt zu sein.
Zumal, Jan hatte es gerade auch nochmal gesagt, es gibt kein grünes Wachstum oder kein grünes und endliches Wachstum, bin ich auch total dabei. Und es gibt eine ganz interessante Theorie des natürlichen Filters. Ich weiß nicht, ob ihr beide das kennt. Ich finde das wirklich sehr interessant. Ja, guckt euch das mal an. Guckt euch mal den natürlichen Filter an, ohne da jetzt weiter drauf einzugehen. Das ist eine meiner Lieblingstheorien, warum auch das nicht funktioniert. Ja.
Danke, Max. Gucken wir uns unbedingt an, auf jeden Fall. Und ich unterstütze auf jeden Fall eure Meinung in ganz vielen Dingen, wie das Wachstum, unendliches Wachstum gibt's einfach nicht oder wird's einfach irgendwann mal nicht mehr möglich sein. Ich greife mal das Thema Zufriedenheit auf als Kennzahl als Alternative zum Bruttoinlandsprodukt. Da komme ich zu meiner letzten Frage und zwar, was ist Glück für dich? Gleichgesetzt mit Zufriedenheit vielleicht, wenn wir das messen wollen.
Ich finde Glück und Zufriedenheit, also meine persönliche Meinung, Glück und Zufriedenheit sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich finde, Glück ist ein sehr kurzweiliges Gefühl und es ist nicht latent. Und ich finde, Zufriedenheit ist übrigens auch meine Maxime, weil ich möchte nicht glücklich sein, sondern ich möchte zufrieden sein. Ich möchte mit mir zufrieden sein, ich möchte mit meinem Leben zufrieden sein. Das entspricht einem Zusammenspiel von vielen Komponenten, die nicht zwingend alle glücklich, also wo ich nicht zwingend glücklich sein muss, die nicht zwingend alle gut laufen, aber ich möchte zufrieden sein mit dem, was ich habe. Und es gibt so Menschen, so tolle, vermeintlich tolle Menschen wie Elon Musk, den viele Menschen hypen, auf denen ich halt einfach, also keine Ahnung, finde den Typ einfach, kommt einfach nicht mehr klar. wo dann so gesagt wird, ja, Zufriedenheit ist das Hemmnis von Wachstum und Weiterentwicklung. Nein, ich finde, Zufriedenheit ist die Maxime, nach der wir alle irgendwo streben sollten, weil Zufriedenheit bedeutet Ausgeglichenheit. Und das ist es. So würde ich die Frage tatsächlich beantworten, weil das ist es wirklich ein Zusammenspiel von einzelnen Faktoren, die nicht zwingend alle gut laufen müssen, aber Hauptsache, ich bin mit mir zufrieden, ich bin mit meinem Leben zufrieden und mit mir im Reinen. Und das ist, was das genau sein kann. Das kann sein, ich bin im Urlaub. Das kann sein, ich sitze zu Hause an einem Samstagmorgen, habe einen Kaffee und mache mit euch diese Podcast-Aufnahme und bin froh, dass ich das machen darf. Das macht mich dann glücklich. Auf der anderen Seite ist mir eben das gestern passiert und ich habe immer noch daran zu knabbern, aber ich bin trotzdem gerade zufrieden.
Ich bin sehr geehrt, dass wir, ne, Jan, du und ich, dazu beigetragen haben heute, dass du ja zumindest mal von deinen Gedanken so ein bisschen weg bist oder abgelenkt wurdest. Sehr schön. Danke, Max. So, Jan, du hast das Schlusswort, glaube ich.
Ich würde da, stimme da Max zu, ich würde da auch eine Unterscheidung quasi machen zwischen Glück oder glücklich und zufrieden. Ausgeglichen, wie auch immer man das dann nennen will. Ähnlich wie im Englischen gibt es lucky und happy. Also ich bin definitiv pro happy und lucky ist so, also glücklich, das fällt einem ein bisschen vielleicht in den Schoß. Das hat ein bisschen was vom Zufall oder so zu tun. Und Happiness oder auch Zufriedenheit, fröhlich sein, daran kann man arbeiten, daran kann man etwas für tun. Deswegen habe ich seit ein paar Jahren für mich irgendwie beschlossen, immer mehr zu tun, was mich fröhlich macht, was mir etwas gibt. Ob es nochmal ein Masterstudium berufsbegleitend war, einfach um mich weiterzubilden, um mehr Sachen zu lernen, um mehr Kenntnis über gewisse Sachen zu gewinnen. Oder ob es das Surfen gehen ist und auch durchaus in einer Beziehung, wo das nicht immer so einfach ist mit Urlaubsplanung, das als für mich sozusagen gesetzt zu geben oder als bitte verstehe es, dass ich mindestens einmal im Jahr mir die Auszeit nehme, um ein paar Tage am Stück surfen gehen zu können. Und man kann das gerne gemeinsam machen. Wenn du da keine Lust drauf hast, verstehe ich das aber, dann akzeptiere ich das. Akzeptiere aber auch bitte, dass ich das für mich das Gefühl habe, dass ich das brauche, dass mir das gut tut, dass mir das einfach immer so ein Fröhlichsein für eine lange Zeit danach noch mitgibt. Das Thema Job ist definitiv auch eine Stellschraube, an der man über seine Fröhlichkeits- oder Zufriedenheitslevel schrauben kann. Da arbeite ich gerade auch dran. Und ich weiß, Max hatte ja Anfang des Jahres auch einen Jobwechsel. Job ist oder Arbeit ist definitiv ein ganz wichtiger Faktor für unser Leben, weil es einfach noch den Großteil unseres Tages mehr oder weniger ausfüllt. Und wenn man da sich ein Stück weit in die Richtung entwickeln kann, dass einem die Arbeit Spaß macht oder zumindest auch vielleicht einen Sinn für einen ergibt, dann ist das, glaube ich, für mich persönlich zumindest ein ganz wichtiger Faktor. So, das ist so die Wiege oder die Wippe des Lebens und die Punkte, die dafür sorgen können, dass es immer mehr in Richtung Fröhlichsein oder Zufriedenheit ausschlägt.
Ja, und ganz vielen Beschäftigungen mit sich selbst, wie ich das verstanden habe, bei euch selbst, ne? Und dazu hat eure Krankheit sogar beigetragen, dass ihr vielleicht auch euch irgendwann mal auf euren Hintern gesetzt habt und gefragt habt, was brauche ich denn eigentlich? Was will ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Und das sind so alle so Dinge, von denen ich weiß, dass viele, viele Männer sich diese Fragen nicht stellen. Sei denn, die liegen dann auf ihr Sterbebett, bekommen eine schwere Diagnose und dann kommt erst die Frage, also schwere, unheilbare Diagnose, so meine ich das. Mhm. Und ja, euch beiden danke ich natürlich von Herzen. Ich wünsche euch, dass eure schwarzen Hunde vielleicht nicht mehr ganz schwarz werden, sondern zu guten Freunden, Begleitern werden, dass die euch schützen und ihr euch gegenseitig beschützt und akzeptiert und einfach damit lebt. Und ja, allen da draußen, die zugehört haben, danke ich für die Geduld. Und danke, dass ihr bis zum Schluss geblieben seid, dass ihr noch da seid. Und eine Bitte, Appell von mir persönlich auch, tragt das weiter. Also nochmal, jeder kennt, glaube ich, inzwischen Menschen, die an psychischen Erkrankungen entweder erkrankt sind, die eine schon Diagnose haben oder noch Schlimmeres. Ne, wir haben über Statistiken heute noch gar nicht gesprochen, weil wir einfach nicht dazu kamen. Die Zeit war zu knapp. Wenn ihr euch für die Arbeit von Gefährten mit Werten interessiert, dann beschäftigt euch bitte mit den Jungs. Die machen auch ganz, ganz viel Statistik. Und wir haben auch nicht angesprochen, zum Beispiel das Thema, warum Frauen eher zum Arzt gehen und Männer weniger, warum Frauen ja, eher behandelt werden, auch gerade in psychischen Fragen als Männer. Da gibt es Gründe. Und ein paar davon haben wir heute angesprochen. Das ist die gesellschaftspolitische Situation, die sich zwar ändert, langsam, und es tut sich was. Und trotzdem brauchen wir, so stimmen wir euch beide, damit das auch noch mehr zum Thema wird in der Gesellschaft. Und nicht nur von Frauen, die mittlerweile wirklich Stimmen bekommen, sondern auch von Jungs. Und ich bin gerne unterstützend dabei, euch euch anzuhören. Und ihr seid immer wieder herzlich willkommen bei mir im Podcast oder in Siegen auf irgendeiner Bühne von Mental Health Geschichten oder wie auch immer. Vielleicht trifft man sich da. Vielen Dank für eure Arbeit. Ja, macht weiter so. Und ich glaube, wir sind am Ende. Vielen Dank. Max, für dich einen schönen Tag. Grübel nicht so viel.
Dankeschön. Nein.
Nicht so viel. Alles geht gut. Keine Ahnung. Und Jan, für dich natürlich auch.
Danke und vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ja. Und liebe Grüße an alle da draußen und Anna, macht weiter so. Das ist super. Wir werden es definitiv noch sehen wieder.
Auf das jeden war, Fall. Danke, das dass wir hier sein durften.
Danke euch. Hallo, du da draußen. Herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Am Ende habe ich eine ganz besondere Bitte an dich. Wenn auch du eine spannende Geschichte zu erzählen hast, fühl dich hier und jetzt dazu eingeladen, mich anzuschreiben, mich anzurufen oder persönlich anzusprechen. Vielleicht bist du der nächste Gast in meiner nächsten Podcast-Folge. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Abo und eine positive Bewertung da und empfehle den Podcast weiter. Bis zum nächsten Mal in meinem Podcast mit dem Herzen voraus.